In dieser Episode, da geht's um was, das ist in Deutschland illegal. Es geht nicht um Drogen, es geht nicht um wilde, verruchte Dinge, an die ihr jetzt vielleicht denkt. Es geht um Leihmutterschaft. Und auch wenn es verboten bzw. illegal ist, es findet statt. Tobias und sein Mann zum Beispiel, die haben sich ihren Kinderwunsch so erfüllt.
Dann haben wir recherchiert, waren auch, muss ich ehrlich sagen, anfangs sehr skeptisch, weil man das nicht kannte, weil es irgendwie auch nicht so viele Informationen dazu gab. Und dann sind wir aber den Weg weitergegangen, haben recherchiert, haben für uns vertrauenswürdige Informationen gefunden, womit wir uns auch wohlgefühlt haben und sind dann letztendlich den Weg auch gegangen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
No. Leihmutterschaft in Deutschland. Das heißt oft, dass Paare oder Einzelpersonen die Geburt in Ländern organisieren, in denen Leihmutterschaft legal ist. Oder sie lassen organisieren. Das Ganze, das läuft nämlich oft über Agenturen und bei denen kann man sich wirklich komplett versorgen lassen. Von der Vermittlung der Leihmutter und der Eizellspenderin bis zur Anerkennung der Elternschaft übernehmen die im Prinzip alles für einen. Und in dieser Episode, da gucken wir uns an, wie das mit der Leihmutterschaft in der Umsetzung aussieht. Weil, ja, es ist illegal, aber es findet ja trotzdem statt. Und Menschen, die per Leihmutter im Ausland Eltern werden, die machen sich auch nicht strafbar. Es geht unter anderem um die Frage, wird bei diesem Thema eigentlich zu sehr an den Kinderwunsch an sich gedacht, also an die Eltern, und zu wenig an die Kinder selbst, die dabei entstehen? Und wie kann man Leihmütter und Eizellspenderinnen eigentlich ins Familienleben einbinden, wenn die in anderen Ländern leben? Und die rechtliche Situation, die gucken wir uns später auch noch an. Tobias de Vogt, der nimmt uns mit in sein Familienleben. Ihr habt ihn eben schon gehört. Tobias ist Vorstandsmitglied des Vereins zur Förderung der Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland. Also, er setzt sich auch aktivistisch bzw. politisch für das Thema ein. Und Tobias, der lebt mit seinem Mann und seinen zwei Kindern in einer kleineren Stadt in der Nähe von Köln. Und die beiden Kinder, die sind von zwei verschiedenen Leihmüttern. Leider zwei verschiedene, sagt Tobias.
Das hätten wir uns gewünscht. Das hätte auch sicherlich die Leihmutter, Erika, sich gewünscht, dass wir das quasi noch einmal mit ihr machen und sie dann das zweite Kind auch zur Welt bringt. Aber das ging aus medizinischen Gründen leider nicht. Oder es wurde davon abgeraten, sowohl ihr als auch dann uns, weil man ja in diesem Dreierkonstrukt immer ein Stück weit auch höheres Risiko noch hat und man das keinem zumuten möchte.
Das heißt aber, die Eizellen, die da benutzt wurden, die waren dann auch von der Frau, die das Kind dann jeweils bekommen hat?
Nee, tatsächlich nicht. Also okay. Es wird aus unterschiedlichen Gründen so gemacht, dass man eine Eizellspenderin hat und die spendet ihre Eizellen. Die werden dann befruchtet, bei unserem Fall jetzt mit einmal dem Teil von meinem Mann, einmal dem Teil von mir. Und die Leihmutter sozusagen trägt wirklich nur das Kind aus. Die ist genetisch nicht mit dem Kind verwandt.
Und die Eizellen, kommen die von derselben Frau?
Die Eizellen kommen von einer Frau. Also unsere Kinder sind über die biologische Mutter quasi.
Also sie sind im Prinzip eigentlich Halbgeschwister.
Genau.
So ganz biologisch gesehen.
Genau, biologisch
gesehen. In eurer Familie sind ihr wahrscheinlich einfach Geschwister.
Genau, ja. Also die wissen das, wie die Konstellation ist, können es aber noch nicht greifen. Also ist auch ein bisschen schwierig. Aber also die wissen, dass sie Halbgeschwister sind. Aber für uns sind es natürlich Geschwisterkinder und für uns sind es auch unsere Kinder.
Und hättet ihr euch zum Beispiel auch eine Adoption vorstellen können oder ein Pflegekind oder so?
Das ist immer eine Frage, die relativ schnell im Kopf ist, natürlich. Wir haben da auch drüber nachgedacht, aber das relativ schnell zur Seite geschoben, wegen Schwierigkeiten als jetzt auch gleichgeschlechtliches Paar, Ungewissheit, dann auch vielleicht Beispielen in unserem damaligen Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis, wo es auch nicht ganz so gut funktioniert hat. Das ist auch einfach ein anderer Weg, Familie zu gründen. Wo
ist
man
wahrscheinlich auch ein bisschen Geschmackssache am Ende, ne?
Ja, es kommt halt ein Gefühl damit. Nehme ich das an, bin ich dem gewachsen oder nicht? Und für uns war es halt zu dem Zeitpunkt damals, dass wir das nie ausgeschlossen haben, dass wir nochmal ein Kind adoptieren werden oder auch ein Pflegekind aufnehmen werden. Aber dann war eben da diese Möglichkeit, eigene leibliche Kinder zu haben. Und das, dieses Gefühl war einfach stärker.
Und seid ihr dann den Weg über eine Agentur gegangen?
Also wir waren in Amerika mit dem ganzen Prozess und dort ist das alles sehr klar geregelt.
Okay.
Wir haben eine Klinik gehabt für alles Medizinische. Wir haben eine Anwältin gehabt, die quasi alles Rechtliche betreut hat. Und dann eine Agentur, die gemeinsam in Gesprächen mit uns und dann der Leihmutter rausgefunden hat, dass wir wahrscheinlich auch von der Persönlichkeit gut zusammenpassen. Und dann hatten wir ein Kennenlerngespräch und die Agentur hat uns während der ganzen Zeit bis zur Geburt des Kindes quasi dann begleitet, unterstützt bei Fragen und genauso aber die Leihmutter unterstützt bei Fragen.
Was war euch denn wichtig bei der Leihmutter?
Also uns war wichtig, dass sie auch den Wunsch hat, dass wir eine Beziehung zueinander haben, dass wir auch den Kontakt nach der Geburt aufrechterhalten, weil wir eben auch von Anfang an gesagt haben, für uns ist es wichtig, dass wir den Kindern ganz offen und ehrlich immer sagen können, wer waren diese Frauen, und haben auch dann die Möglichkeit zu sagen, ihr könnt die kennenlernen. Also da gibt es keine Grenze, die gehören zur Familie im weitesten Sinne dazu. Und das war von Anfang an sehr wichtig für uns. Und gut, dann schaut man einfach nach so ein paar Gemeinsamkeiten vielleicht.
Mhm. Was sind das denn für Personen, diese Leihmütter? Also wenn du die so beschreiben würdest.
Also in unseren Fällen waren beide Mütter zweier Kinder, die jeweils in ganz unterschiedlicher Form mit ungewollter Kinderlosigkeit, mit Unfruchtbarkeit in Familienbekanntenkreis in Berührung gekommen sind und gesagt haben, wir möchten dieses Glück der Familie auch anderen schenken. Und so war es tatsächlich auch in all den Gesprächen, die wir so geführt haben, dass die beide immer gesagt haben, das ist das Größte, dass sie das machen können, weil sie haben das Glück der Familie, sie haben Kinder, aber sie könnten sich selber ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen und deshalb haben sie das dann für uns gemacht.
Du hast gerade gesagt, dass ihr quasi mit dem kompletten Prozess in den USA wart. Wie war denn so der Kontakt dann auch während der Schwangerschaft oder wart ihr wirklich die ganze Zeit dann dort?
Also wir waren dort in der ersten Schwangerschaft dreimal, in der zweiten Schwangerschaft wegen leider Corona nicht so wirklich. Aber durch die Digitalisierung haben wir natürlich den Kontakt immer gehabt, über Videocall, über Voicemail, immer irgendwie in Kontakt gestanden. Man hat, also wir haben gemeinsam Ultraschalltermine erlebt, immer die Bilder dann geschickt bekommen und Videos, und man hat das von hier begleitet und wir haben dann auch den Besuch gemacht, haben ein bisschen Zeit verbracht und auch jeweils nach der Geburt immer noch Zeit mit den Leihmüttern verbracht, weil wir einfach so ein freundschaftliches Verhältnis auch hatten nach dieser Zeit der rund 12 Monate, die man dann so in Kontakt stand schon.
Jetzt ist ja eine Schwangerschaft schon auch eine ziemlich krasse körperliche Sache. Hast du darüber nachgedacht, dass quasi jemand anders für dich ja auch sehr starkes körperliches Risiko in Kauf nimmt?
Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, denn ich glaube, und das bekommen wir jetzt auch immer mal wieder mit, wenn Menschen in unserem Umfeld oder so über diesen Weg der Leihmutterschaft nachdenken, dass man erstmal nur seinen eigenen Kinderwunsch sieht. Und dann diese Möglichkeit eröffnet bekommt und dann natürlich da eine Leihmutter irgendwann ist. Und ich kann das aus eigener Erfahrung jetzt sagen, also unsere Tochter, also hat unsere erste Leihmutter ja viel zu früh zur Welt gebracht, nämlich fast 3 Monate. Und wir haben alles in Bewegung gesetzt, um dann dort zu sein, um sie auch zu unterstützen. Und da war eigentlich von Anfang an immer der Punkt da, Hauptsache ihr geht's gut. Ja, klar haben wir an unser Kind gedacht. Und natürlich sollte es im Idealfall dem Kind auch gut gehen. Aber ich glaube, da ist uns erst richtig klar bewusst geworden, dass Schwangerschaft, Geburt, dieses einfach ein medizinisches Risiko ist. Und das wird, da wurde es bewusst. Und es wird, glaube ich, viel zu wenig thematisiert auch.
Ja. Ich finde das ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass man bei diesem Kinderwunschthema oft so über den Kinderwunsch an sich spricht und über die Eltern, die den Kinderwunsch haben. Ich finde, das ist auch ein bisschen so, dass wenig gesprochen wird über die Kinder, die bei so einem, bei Leihmutterschaft, bei Samenspende entstehen. Und habt ihr euch im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was diese Entscheidung für eine Leihmutter dann auch für eure Kinder bedeutet?
Also wir sind, glaube ich, intuitiv, weil wir das immer sehr offen und ehrlich wollten für unsere Kinder, weil wir nie ein Geheimnis haben wollten vor unseren Kindern auch, so angegangen, dass wir gesagt haben, wir möchten eine offene Eizellspende. Also die biologische Mutter soll auch bekannt sein und die Kinder sollen immer die Möglichkeit haben, sie auch zu kontaktieren. Einfach weil das für uns wichtig war, dass unsere Kinder wissen, wo sie herkommen, wo so die Wurzeln liegen. Und dann für die Leihmütter war es eben auch die Beziehung zu den Leihmüttern und auch nach der Geburt der Kinder noch, weil wir auch da gesagt haben, und die Frage kam ja tatsächlich jetzt vielleicht bei Männerpaaren mehr als bei heterosexuellen Paaren, wo denn die Mutter ist und wo das Kind denn herkam. Also unsere Kinder haben das schon gefragt, wo war ich denn im Bauch? Und dann hat man, glaube ich, einfach eine gute Antwort, wenn man sagen kann, hier, das sind eben die Frauen, die euch zur Welt gebracht haben. Da im Bauch wart ihr und wir sind den Frauen unglaublich dankbar dafür, dass sie das gemacht haben, denn sonst wärt ihr nicht bei uns.
Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, ne, ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, das betrifft nicht nur homosexuelle Männer, das Thema Leihmutterschaft, sondern auch gemischtgeschlechtliche Paare, lesbische Paare und so, ne?
Ja, also es ist halt ein viel breiteres gesellschaftliches Thema, was auch eben Realität ist, weil es unzählige Paare gibt, die das machen und schon gemacht haben. Und jetzt, um vielleicht nochmal den Bogen zu den Kindern zu werfen, die Aufklärung der Kinder ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig, dass sie eben von Anfang an, wenn sie irgendwann mit Fragen konfrontiert werden, egal in welcher Form, dass sie eben ihre eigene Geschichte haben. Und wir haben damals den Tipp bekommen, wofür wir heute sehr dankbar sind, dass wir eben schon am Wickeltisch mit unserem Kind darüber gesprochen haben, wie es zu uns gekommen ist.
Dass es einfach dann überhaupt nicht so diesen Punkt kommt, wo es dann so awkward wird und man sich dann so eine Sprache irgendwie aneignen muss und
ja,
so.
Ja, genau. Und dass man sich vielleicht auch dann ertappt, dass die Eltern darüber reden und irgendwie denken, oh, da haben wir nicht so drüber nachgedacht. Also ich glaube, dafür war es auch wichtig, weil man dann eben auch für sich ganz klar formulieren kann, welchen Weg sind wir gegangen, weshalb sind wir den gegangen und wie ist es für unsere Kinder und mit den Kindern jetzt.
Habt ihr auch in Betracht gezogen, dass die Kinder das gegebenenfalls auch nicht so cool finden könnten?
Wir haben immer mal darüber gesprochen. Wir haben natürlich auch die einschlägigen Studien, die es dazu gibt, auch mal quer gelesen. Und für uns war einfach wichtig, da auch zu sagen, wir lieben unsere Kinder. Und wenn wir ihnen die Liebe geben, werden sie das spüren. Und sie haben diese Geschichte, aber sie werden damit aufwachsen. Und wir werden sie dann auch, wenn sie damit irgendwann mal zweifeln oder irgendwelche Sorgen haben, dass wir sie da auch dann eben durch unsere Entscheidungen, die wir im Vorfeld getroffen haben, aber auch dadurch, dass wir jetzt einfach für sie da sind und sie diese Bezugsperson ja auch haben, dann auch sie unterstützen können, wo wir nur irgendwie können.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass eben so Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit einfach auch eine große Rolle spielt. Ne? Ich meine, am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich auch in sehr vielen Familien, in denen es keine Leihmutter gibt, irgendwie so Familiengeheimnisse oder Familiensachen, über die niemand spricht, was dann irgendwie auch problematisch für Kinder sein kann. Ne?
Ja, also das denke ich eben auch. Und ich glaube, es ist immer der Umgang mit den Kindern, dass man ihnen direkt mitgibt, wie es eben war, dass man direkt offen und ehrlich ist und dann auch nicht, wenn die ersten Fragen kommen, erstmal sagt, das ist aber jetzt sehr früh, dass wir damit konfrontiert werden, aber es ist nun mal so. Und
ich meine, wenn das Kind nach dem Bauch fragt, fragt das Kind nach dem Bauch, das überlegt sich auch nicht, ob das jetzt zu früh ist oder nicht. Ne?
Genau, und unsere Tochter hat auch gefragt, ja Papa, du kannst aber nicht schwanger werden, oder? Ja.
Ein Problem weniger.
Dann erklärt man und versucht eben das einzuordnen, natürlich in kindgerechter Sprache, aber man versucht dem Kind eine Antwort zu geben, womit es für den Zeitpunkt dann erstmal auch leben kann und auch zurechtkommt. Und welche Fragen dann in Zukunft kommen werden, das wird sicherlich spannend werden. Aber ich denke, wir sind ganz gut vorbereitet.
Erlebst du Leihmutterschaft in Deutschland als ein Tabu?
Ja, auf jeden Fall. Durch das Verbot, was natürlich nach wie vor besteht, ist es ein Tabuthema. Allerdings kann man das auch weitergreifen in ganz viele dieser Kinderwunschthemen, weil auch da redet kaum jemand offen drüber. Sei es, dass eben künstliche Befruchtung in Anspruch genommen wurde oder eine Eizellspende oder aber auch eben innerhalb der Kinderwunschbehandlung auch Fehlgeburten waren. Mhm. All diese Kinderwunschthemen werden halt tabuisiert und stigmatisiert und Leihmutterschaft gehört halt auch dazu. Obwohl wir es jetzt in unserem direkten Umfeld und wenn wir auch darüber sprechen, immer sehr verständnisvolle Reaktionen bekommen. Und solange es halt nachvollziehbar ist oder solange man auch eine Erklärung bekommt, Informationen bekommt, weil wir sind halt in Deutschland doch immer noch sehr stark in dem Unwissen über diese ganzen Themen, wo andere Länder eben viel weiter sind und das als selbstverständlich erachten, dass eine Frau entscheidet, für jemand anderes schwanger zu sein.
Mit welchem Gefühl blickst du denn zurück auf diese beiden Schwangerschaften deiner Kinder, die du da begleitet hast?
Ein unglaublich schönes Gefühl. Jeder Moment war immer ja schon einzigartig. Wir haben sehr viele Emotionen gemeinsam durchlebt. Ob es jetzt in der Anfangsphase war, die Entscheidungen alle zu treffen und dann auch für sich irgendwie zu wissen, wir gehen jetzt den Weg, aber dann auch vielleicht einfach mal an einem Tiefpunkt zu sein, dass man sagt, wir lassen das, glaube ich, besser, weil das waren wir auch zu einem gewissen Zeitpunkt mal und sind dann doch den Weg gegangen, weil und vielleicht auch unsere Liebe zueinander und zu dem Wunsch der eigenen Familie groß war. Und dann gucken wir jetzt heute auf diese Schwangerschaften zurück, weil wir unglaublich stolz sind, unglaublich dankbar sind und auch durch den Kontakt zu unseren Leihmüttern und zur Eizellspenderin auch immer nochmal so ein bisschen wachgeschüttelt werden, dass es halt nicht selbstverständlich ist.
Wie sieht denn der Kontakt eigentlich aus? Also seid ihr da regelmäßig im Austausch oder ist das irgendwie so, wenn mal irgendwas ist oder wenn eine Frage ist oder so, dann meldet man sich?
Ja, ich würde sagen, das sind so unregelmäßige Kontakte, meist zu den Geburtstagen von den Kindern, von den Leihmüttern oder der Eizellspenderin. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man mal aneinander denkt. Also es sind vielleicht so Momente, wo man die gerne teilen möchte. Und so haben die Leihmütter das teilweise und die Eizellspenderin auch und wir auch. Und dann schickt man sich mal ein paar Bilder oder versucht mal einen Videocall zu machen, um sich nochmal zu hören. Jetzt ist es bei uns auch so, wir leben natürlich unser Familienleben, die Frauen leben ihre Familienleben, die haben ihre eigenen Familien. Jeder lebt halt sein Leben weiter nach dieser Erfahrung. Und trotzdem ist man immer über so einen kleinen Schnipsel halt verbunden, weil das eine Erfahrung ist, die halt alle teilen.
Vielen Dank dir für das sehr offene Gespräch, Tobias.
Sehr gerne.
Das Thema Geld, das spielt bei der ganzen Sache übrigens eine riesengroße Rolle. Das ganze Prozedere, das wird natürlich von keiner Krankenkasse übernommen. Und wenn man eine offene Eizellspende möchte, also eine Eizellspende, bei der die Kinder die Möglichkeit haben, Kontakt zur biologischen Mutter aufzunehmen, dann ist das unter Umständen auch noch mal teurer, als wenn das nicht möglich ist. Das hat Tobias mir im Nachgang auch noch erzählt. Ja, und spätestens da wird es natürlich irgendwie potenziell auch richtig kompliziert, ne? Und man muss einfach irgendwann auch sehr stark darüber nachdenken, was kann und was will man später potenziell mal vor dem eigenen Kind rechtfertigen. Also wirklich so, ne? Will man seinem Kind sagen, ja du, wir wollten oder konnten uns keine offene Eizellspende leisten, deswegen kannst du jetzt leider nicht deine biologische Mutter kennenlernen und du weißt auch nicht, wie die aussieht. Ja, das sind halt einfach Themen, ist wahrscheinlich gut, wenn man sich da vorher sehr stark mit auseinandergesetzt hat. Wir checken jetzt noch, wie sieht das denn jetzt eigentlich rechtlich ganz genau in Deutschland aus? Meine Kollegin Clara Hoheisel, die hat zu diesem Thema recherchiert. Wie viele Menschen in Deutschland pro Jahr ein Kind durch eine Leihmutter bekommen, dazu gibt es tatsächlich keine seriösen Zahlen. Und die Wunscheltern, auch in Deutschland, die machen sich tatsächlich nicht strafbar. Das medizinische Personal aber schon.
Ärztinnen und Ärzte, die fremde Eizellen übertragen oder künstliche Befruchtungen für Leihmutterschaften durchführen, denen drohen bis zu 3 Jahren Gefängnisstrafe. So steht es im Embryonenschutzgesetz. Auch die Vermittlung von Leihmüttern ist strafbar, festgelegt im Adoptionsvermittlungsgesetz. Trotzdem gibt es aber Lücken. Private Vereinbarungen zwischen Leihmüttern und Wunschfamilien, die lassen sich kaum kontrollieren.
So, das ist jetzt die Situation in Deutschland. Aber es gibt ja durchaus einige Länder, in denen ist Leihmutterschaft erlaubt, ne?
Ganz genau. Die Rechtslage ist weltweit einfach nicht einheitlich. Deutsche Paare, die gehen oft in die USA oder nach Mexiko. Auch Georgien, die Ukraine und Russland sind Anlaufstellen. Das sind die europäischen Länder, in denen kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt ist. In einigen westeuropäischen Ländern ist die altruistische Variante erlaubt, also eine Leihmutterschaft, bei der kein Geld fließen darf.
So, jetzt mal angenommen, ich und mein Partner, meine Partnerin, die haben sich dazu entschieden, wir suchen uns eine Leihmutter, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Wie funktioniert das dann genau?
Das läuft dann meistens über Agenturen. Oft funktioniert das dann so. Das Paar erstellt ein Profil, ähnlich wie zum Beispiel auf einer Jobplattform. Und die Leihmütter, die können sich dann darauf bewerben. Einige dieser Agenturen, die arbeiten auch eng mit den Leihmüttern zusammen und überprüfen sie am Anfang. Medizinisch, psychologisch und rechtlich. Klar, das hat dann seinen Preis. Je nach Land und Umfang liegen die Kosten für eine Leihmutterschaft zwischen 35.000 und 150.000 Euro. Manchmal sogar bis zu 200.000 Euro. In Ländern mit strikter Gesetzgebung, wo die Rechte der Leihmütter besonders geschützt sind, wird es sogar noch teurer. Es gibt aber eben auch die private Schiene, vor allem bei der altruistischen Variante, wo die Leihmutter kein Geld nimmt. Das passiert aber deutlich seltener, oft in familiären oder engen Freundschaftskreisen. Also zum Beispiel, wenn ein homosexuelles Paar jemanden aus dem Umfeld bittet.
So, wenn wir jetzt mal von einem Mann-Frau-Paar ausgehen, wer sind denn dann die rechtlichen Eltern des Kindes?
Ja, nach deutschem Recht ist die Mutter eines Kindes die Frau, die es geboren hat. Also die Leihmutter. Die Wunschmutter ist erstmal nicht die rechtliche Mutter und kann dem Kind auch nicht automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit geben. Wollen sich die Wunscheltern als Eltern anerkennen lassen, kann es dann ziemlich kompliziert werden, ehrlich gesagt.
Dann fangen wir doch mal an bei der Vaterschaft. Wie sieht's da aus?
Darüber habe ich mit Ricarda Kaller gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin für Familienrecht bei Schlun und Elsieven Rechtsanwältepart GmbB. Und sie hat mir erzählt,
wenn die Leihmutter verheiratet ist, wäre nach deutschem Recht deren Ehepartner der Vater. Oder man kann die Vaterschaft anerkennen oder gerichtlich feststellen lassen. In den Leihmutterschaftsfällen ist es meistens so, dass der Wunschvater, also der deutsche Vater, der sich ein Kind wünscht, die Vaterschaft feststellen lässt.
Und zwar meistens in den deutschen Botschaften. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, die Leihmutter kommt aus der Ukraine. Dann würde der Mann in der deutschen Botschaft in Kiew eine sogenannte Vaterschaftsanerkennung unterschreiben.
So, und dann gäbe es ja auch noch die Wunschmutter. Welche Möglichkeiten hat die?
Ja, die rechtliche Anerkennung ist für die Wunschmutter schwieriger als für ihren Partner, sagt die Rechtsanwältin Ricarda Kaller. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten.
Einerseits gibt es Länder, in denen man die Leihmutterschaft durchführen kann, wo man ein sogenanntes Feststellungsurteil bekommen kann. Klassischerweise zum Beispiel in den USA oder in der Ukraine. Da kann eben ein ausländisches Gericht feststellen, dass beide Eltern, also beide Wunscheltern, die rechtlichen Eltern sind. Und dieses Urteil kann man dann unter gewissen Umständen in Deutschland anerkennen lassen. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit der Nachbeurkundung der Geburt beim Standesamt oder als letzte Option sozusagen die Stiefkindadoption.
Ja, das kann unter Umständen aber sehr, sehr lange dauern.
In Deutschland, da gab es übrigens tatsächlich auch mal kurz Bestrebungen, sich das Thema Legalisierung von Leihmutterschaft zumindest mal anzugucken. SPD, Grüne und FDP, die haben 2021 im Koalitionsvertrag vereinbart, eine Kommission einzusetzen, die sich mit reproduktiver Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin befasst. Ja, und diese Kommission, die sollte prüfen, ob die Eizellspende und die altruistische, also die nicht kommerzielle Leihmutterschaft, erlaubt werden könnten. Über das Thema Eizellspende haben wir hier bei Eine Stunde Liebe in dem Zusammenhang auch gesprochen. Die Episode, die verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, und Stand jetzt muss man auch wirklich sagen, ne, so mit Blick auf die Neuwahlen im Februar, es ist wirklich sehr, sehr schwer abzusehen, wie es mit diesem ganzen Thema weitergeht. Im Liebestagebuch, da geht es diesmal auch um Elternschaft, allerdings nochmal um einen ganz anderen Aspekt, nämlich um Dating. Janina, die hatte immer ein ja wirklich sehr wildes Dating- und Sexleben, bis vor 2 Jahren. Da ist sie nämlich ungewollt schwanger geworden. Und zwar von ihrer langjährigen Affäre, aus der nie eine richtige Beziehung geworden ist. Sie hat sich entschieden, das Kind trotzdem zu behalten und hat seit Oktober 2023 eine Tochter. So, und jetzt? Während ihre Tochter die ersten Schritte macht, macht Janina wieder ihre ersten Schritte ins Datingleben. Das ist als Mutter eben aber auch nicht mehr so einfach, ne? Irgendwie so um die Häuser ziehen, sich wen aufreißen, mit nach Hause nehmen, Spaß haben, ist halt nicht mehr so eben drin. Oder alleine irgendwie mal spontan auf ein Date gehen oder sowas. Aber Janina, die hat wieder jemanden an ihrer Seite. Und den kennt sie schon von früher.
Also es hat sich eigentlich so ergeben, dass ich ihn wieder getroffen habe. Ich kannte ihn schon, sag ich mal, seit 3-4 Jahren. Wir haben uns immer ganz gut verstanden. Ich war ja immer mit anderen Männern beschäftigt und er war auch in einer Beziehung. Und ja, wir haben uns dann einfach im Sommer wieder getroffen und sind einfach ins Gespräch gekommen und haben wieder miteinander geschrieben, uns ausgetauscht. Also es war ganz, ich nenne es Slow Dating. Und es ist aber auch genau das Richtige für mich. Ohne dass ich jetzt auch wirklich weiß, okay, mal gucken, was daraus wirklich wird. Ist er vom Typ her einfach, denke ich, ein richtig guter, ehrlicher Mann und tut mir gerade einfach gut. Also es ist einfach schön und entspannt. Und ja, wir haben uns dann einfach zum Spazierengehen getroffen oder Kaffee trinken, wenn ich die Kleine mal nicht hatte. Aber auch natürlich zusammen Dinge unternommen und gemacht oder auch gekocht, wo sie dabei war. Ich habe das natürlich alles so ein bisschen dosiert gehalten, natürlich auch geguckt, okay, wann ist die Kleine in Betreuung, wann kann ich sie dann auch mal abends an ihren Papa geben. Also das ist alles irgendwie möglich. Klar ist es jetzt auch schon 2-mal vorgekommen, dass ich sie hier schlafen legen wollte und das aber partout nicht geklappt hat. Also dass sie da genau in dem Moment, obwohl sie eine Topfschläferin ist, ist sie immer wieder wach geworden. Und ja, dann klappt das Date halt nicht so, wie man sich das vielleicht in dem Moment vorgestellt hat, indem er halt noch mal ein bisschen Zeit für sich zu zweit hat. Er ist aber super verständnisvoll. Und dadurch, dass ich ihn halt auch schon vorher gekannt habe, ist es für mich eigentlich auch gar kein Thema. Und er ist halt in meinem Freundeskreis. Und er ist wirklich einfach ein guter Mensch. Und deswegen habe ich da gar kein Thema mit, dass er die Kleine auch schon kennengelernt hat. Klar ist das alles wirklich noch entspannt und mal gucken, wo die Reise mit uns beiden weiter hingeht. Aber ich glaube, mir tut es gut und ich glaube, meine Tochter merkt auch, dass ich dahingehend entspannt bin. Also es ist schon so, dass es entspannter für mich ist, wenn die Kleine natürlich nicht mit dabei ist, weil ich dann immer so ein bisschen so zwischen 2 Welten hin und her jongliere. Ich will es ihr recht machen und will aber auch da Aufmerksamkeit geben. Aber er ist super verständnisvoll. Also das ist bis jetzt ganz schön einfach. Und bisher kriege ich es ganz gut hin. Ich will einfach, dass es mir Entspannung gibt und dass wir alle glücklich werden. Also ich will es einfach mal anders machen als vorher. Und es ist jetzt auch kein Mann, der noch eine Beziehung hat. Also sowas käme für mich auch absolut natürlich nicht mehr in Frage. Und so spannend, wie mein Leben davor war, finde ich, ist es immer noch spannend. Nur ich brauche halt nicht mehr diese Beziehungskicks. Klar kommt manchmal auch so ein bisschen die Frage, vorher hattest du ein absolut bewegtes Leben. Also ein Mann hat sich nach dem anderen irgendwie aneinandergereiht, überlappt. Ich hatte meinen Spaß noch und nöcher und habe aber natürlich auch immer längere, in Anführungsstrichen, Beziehungen geführt. Das ist einfach auch so ein bisschen mein Typ. Klar habe ich auch immer Angst gehabt, mich irgendwie wirklich fest zu binden. Aber mit einem Kind bindet man sich einfach eben mal fest. Und ich habe einfach ein ganz klares Ziel. Ich will eine Familie. Ich möchte auf jeden Fall einen Partner an meiner Seite haben, der mich und meine Tochter genauso akzeptiert, liebt und mit uns eine Familie haben möchte. Das ist mein absolutes Ziel und mein Wunsch. Und das werde ich auch bekommen.
Wie es bei Janina weitergeht in Sachen Dating und Familie, das erfahrt ihr dann auch hier in einer der nächsten Episoden im Liebestagebuch. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Abonniert uns immer sehr, sehr gerne, wo ihr uns gerade hört. Ihr könnt uns auf manchen Plattformen auch bewerten, könnt dem Podcast Sterne geben, könnt uns Kommentare schreiben. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und wie immer natürlich auch der Hinweis, meldet euch sehr, sehr gerne mit Fragen, mit Rückmeldungen, mit Themenwünschen unter liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.